Ja, du hast ja auch darüber erzählt, wie das in Deutschland sozusagen von Spiegel und vom Finanzminister kommentiert wurde oder gesehen wurde. Wie ist denn das in Amerika rezipiert worden, die Finanzkrise? Sind die Reaktionen da ähnlich ideologisch oder gibt es da andere Reaktionen drauf einfach?
Ja, also in den USA ist es, also was man dort auch hat, ist also dieser, dass man halt sagt, die Finanzmärkte bedürfen also einer stärkeren Regulierung. Also diesen Ruf nach dem Staat hat man in ähnlicher Form. Ich denke allerdings, also dass es vom Hintergrund einer amerikanischen Vergesellschaftung prinzipiell was anderes ist, also weil der Staat da in einer anderen Form gedacht wird. Also da ist nicht dieses Denken des Staates als etwas, was die schlechte Allgemeinheit von oben mit Gewalt durchsetzt, sondern Staat wird im amerikanischen Zusammenhang dann stärker gedacht tatsächlich als eine Vermittlung der verschiedenen besonderen gesellschaftlichen Interessen. Und vor dem Hintergrund würde ich das vor einem amerikanischen Hintergrund anders bewerten, als es in Deutschland oder als es speziell in Europa zu bewerten ist. Also weil ich so von einem europäischen Hintergrund von sowas wie einem, ich bringe mal den Begriff, also Postfaschismus ausgehe, wo der Ruf nach dem Staat immer sozusagen diese gewaltförmige Durchsetzung von Harmonie beinhaltet. Und das, wenn jemand im amerikanischen Kontext was Ähnliches sagt, oder etwas sagt, was ähnlich klingt, denke ich, ist das trotzdem nochmal anders zu bewerten. Aber diesen Ruf nach dem Staat, dass die Banken halt jetzt einer staatlichen Kontrolle bedürfen, das hat man auf jeden Fall im amerikanischen Kontext auch.
Also du hast ja irgendwie gesagt, dass eine Krise entsteht, wenn Geld, Waren, Produkt, Kapital, wenn sich das nicht mehr deckt.
Ja.
So, und also vielleicht ist es jetzt eine zu große Frage. Ich habe das immer noch nicht sozusagen im aktuellen Kontext entstanden, wie das dann sozusagen so stark werden konnte. Also Anfang war ja sozusagen, waren ja die Hypotheken. Kannst du vielleicht da trotzdem irgendwie nochmal ganz kurz versuchen, das zu erklären, wenn das
sagen geht? Der Grund, warum das so stark geworden ist.
Also warum es jetzt so eine Krise ist, so eine...
Ich würde sagen, also der Grund liegt dann schon darin, also dass sich dieser Bereich des fiktiven Kapitals ist, dass es also in den letzten Jahren so extrem stark angewachsen ist. Also es ist ja einerseits das fiktive Kapital, also das ist ja sozusagen, das heizt ja die kapitalistische Konjunktur ganz stark an. Also Marx sagt ja, der Kredit, das ist überhaupt erstmal der Treibsatz des Kapitalismus, also mittels des Kredit, wenn der sozusagen nicht gedacht worden wäre, an einem bestimmten Punkt der Entwicklung des Kapitalismus, dieser ganze gesellschaftliche Vermittlungszusammenhang schon vermutlich im 19. Jahrhundert irgendwie, hätte sich vermutlich erledigt gehabt, oder im 18. schon, aber der Kredit treibt das halt zu einer immer stärkeren Entwicklung an. Diese starken spekulativen Entwicklungen, die es eben in den letzten Jahren gab, haben eben sind überhaupt erstmal verantwortlich dafür, dass es in den Jahren vor der Krise eben so einen starken wirtschaftlichen Aufschwung auch gab. Dieser gesellschaftliche Verwertungsprozess auf so hohen Touren laufen konnte. Und deswegen, also vor dem Hintergrund erscheint es mir ungemein zynisch, wenn gesagt wird, ja, die bösen US-amerikanischen Investmentbanken, die haben ja so hinter ihrem Rücken und die haben halt so immer mehr faule Kredite angehäuft. Aber was man eben nicht sieht in dieser Argumentation ist ja, deswegen gab es eben überhaupt erstmal diesen starken Aufschwung überhaupt. Ja, und dass das eben so stark angehäuft war eben der Grund dafür. Also man denkt, wenn das nicht gewesen wäre, dann denke ich schon, dass man immer das, dass der, der, dass es immer unter der Perspektive läuft, dass dieses gesellschaftliche System der wahren Gesellschaft eben auch auseinanderbrechen kann. Und das hat man sozusagen aufgeschoben, oder also einerseits aufgeschoben und andererseits angeheizt, eben durch diese Mechanismen. Also gerade die Politik von dem Alan Greenspan, die war ja immer, also er wurde ja über lange Zeit ja immer ganz stark auch, wurde der ja sehr belobhudelt, also sozusagen immer genau im richtigen Moment die richtige Entscheidung trifft, so. Und diese Zinssenkungspolitik der USA, die ja sozusagen der empirische Hintergrund dafür ist, dass diese Kredite vergeben werden konnten, das wurde lange Zeit ja immer gut gefunden sozusagen, und ja, das treibt den Wirtschaftsmotor an und so, und dabei hat sich dann eben das fiktive Kapital dann aufgetürmt hat, und das sagen, das muss zwangsläufig eben dann eben zu diesen krisenhaften Einbrüchen führen am Ende. Aber so wird es letztendlich, vermute ich mal, dass es jetzt in ähnlicher Weise auch wieder laufen wird. Also es wird sich halt da wird da eine neue spekulative Entwicklung geben. Anders ist eben Kapitalismus überhaupt nicht denkbar. Also der nächste Bereich, in dem es passieren wird, ist meines Erachtens sozusagen die Spekulation einerseits auf Rohstoffe und andererseits auf Lebensmittel. Also das, was gerade da ganz stark im Kommen ist. Und ja, aber würde ich ja schon sagen, anders ist eben eine kapitalistische Entwicklung überhaupt nicht denkbar. Also es ist ein notwendiges Moment. Und ja, wenn du diesen spekulativen Bereich nicht hast, dann wäre eben keine gesellschaftliche Verwertung, also vermittelt über Kapital, möglich. Also das kann man nur so machen. Und wer sich halt heute hinstellt und sagt, ja, die bösen Spekulanten verbreitet, also das ist Zynismus letztendlich.
Du hattest vorhin einige Sätze gesagt über den Vergleich oder über die Bedeutung der amerikanischen Finanzkrise oder der Finanzkrise in Amerika und Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, insbesondere in Deutschland, wie das bewertet worden ist. Hast du irgendwelche verifizierbaren oder quantifizierbaren Zahlen da, die vielleicht das Gewicht der Börse und der Kapitalumsätze in den Börsen, zum Beispiel in New York und den in Frankfurt, vergleichen, dass man also sieht, welchen Einfluss sozusagen die einzelnen Entwicklungen an den Börsen haben? Weil wenn ja gesagt wird, dass es im Prinzip es lediglich nur ein purer Anti-Amerikanismus ist, dass wenn man den Ursprung der Finanzkrise in den USA ausfindig macht, würde das ja im Prinzip in einem sehr, ich sag mal, trivialen Umkehrschluss bedeuten, dass ja, wenn das also pro Nationalismus wäre, dass faktisch der Einfluss der Kapitalumsätze zum Beispiel in Deutschland an den deutschen Börsen in etwa in der Größe liegen sollten wie ja die in Amerika, oder ein ähnliches Gewicht auf die Weltwirtschaft haben sollten, weil dann wäre das ja nur Polemik. Aber wenn das doch deutlich unterschiedlich ist, dann kann man sich ja überlegen, inwieweit sozusagen das größere Gewicht auch sozusagen die Tendenz hat, einen größeren Stein ins Rollen bringen zu können.
Ich habe da keine Zahlen dazu. Allerdings würde ich sagen, das liegt sozusagen in der Natur. Also ich würde dir aber zustimmen, also die Vermutung, also dass diese Umsätze an den Börsen, dass die also in New York bedeutend höher sind. Ich denke aber nicht, dass das ein Argument ist, also was gegen diese Kritik von mir sprechen würde, dass ich diesen Vorwurf als anti-amerikanisch bezeichne. Weil ich meine, die USA sind nun mal der Weltwirtschaftsmotor gewesen. Also das geht nun mal, also die USA waren eben in den vergangenen Jahren dieser entscheidende Antrieb auch. Und also wenn sagen die Gewinne, die an den deutschen Börsen gemacht wurden, also die hängen ja ganz zentral an dieser Entwicklung, die eben in den USA passiert ist. Also man schiebt da, also man hat, hat jahrelang eben von diesen angeblich so gierigen und geizigen Praktiken, die in den USA praktiziert, vollzogen wurden. Also die trieben ja genau die kapitalistische Entwicklung weltweit voran. Und dass man sich, also mein Problem ist eher, dass man sich dann, oder mein Problem ist, dass man sich dann im Nachhinein hinstellt und sagt, ja, die haben ja über Jahre hinweg so, sind die nur ihren gierigen Interessen gefolgt und verkennt dabei, dass es eben genau diese Praktiken waren, die global und weltweit den Wirtschaftsmotor am Laufen gehalten haben. Also ich würde gar nicht sagen, das stimmt nicht, dass in den USA da an den Börsen höheren Umsätze da sind. Und es stimmt auch tatsächlich, dass die US-amerikanischen Banken, die haben viel bessere Möglichkeiten, diese günstigen Kredite zu vergeben. Also was man jetzt hatte im Zuge dieser Subprime-Krise, also dass da den US-amerikanischen Häuslebauern da, also dass denen diese Ninja-Kredite zugebilligt wurden, also wirklich Leute ein Haus da vorfinanziert bekamen von der Bank oder von diesen May und Mac-Leuten, diesen Immobilienbanken. Das wäre in Deutschland tatsächlich nicht gegangen, da gibt es härtere Bestimmungen. Also das stimmt schon, das kann man schon so sagen, dass das so ist. Also ich würde ja, in Deutschland wäre es vermutlich nicht möglich, dass ich als jemand, der arbeitslos ist und über kein Einkommen verfügt und der über kein Vermögen verfügt, ich könnte mir vermutlich nicht ohne weiteres einen Kredit bei einer Bank aufnehmen und mir damit ein Haus finanzieren. Das wäre nicht möglich, das stimmt schon, das kann man schon so sagen. Aber also genau mit diesen Praktiken, aber die es eben in den USA gab, haben die eben weltweit die Konjunktur angehäuft, angetrieben. Also man hat da jahrelang an etwas partizipiert, wo man dann jetzt sagt, ach, wie böse waren die doch. Also man schiebt denen etwas in die Schuhe, wovon man selbst also viele Jahre davon profitiert hat. Also du hattest ja 2000 hattest du ja diese Dotcom-Krise, also in der New Economy. Und im Anschluss an dieser Dotcom-Krise versuchte man halt weltweit wieder den Wachstumsmotor ins Laufen zu bringen. Und also gerade diese angeblich so bitterbösen amerikanischen Geschäftspraktiken, die waren es eben ganz wesentlich, die haben ganz wesentlich dafür gesorgt, dass die Börsen eben weltweit wieder, dass die Verläufe der Kurven, dass die wieder nach oben gehen können. Also weil du eben diesen unglaublichen Boom hattest an diesem US-amerikanischen Immobilienmarkt. Also so argumentiere ich da. Also nicht zu sagen, das stimmt nicht, dass das in den USA so ist, sondern man muss halt eben gucken, warum das so ist.
Ist angesichts der Tiefe und der Schwere der Krise, die gerade beobachtet werden kann, ist es doch alles ziemlich ruhig, finde ich. Also sowohl in Deutschland als auch international. Also es bleibt beispielsweise das aus, was beim Schwarzen Freitag oder in der Folge des Schwarzen Freitags stattgefunden hat, 1929 fortfolgend, nämlich dieser große Run auf die Banken, dieser große Run aufs Ersparte und so weiter, diese ganzen großen Schlangen vor den Sparkassen, diese ganzen großen Schlangen vor den Banken, bei denen die Leute versuchen, ihr Erspartes abzuheben, dieses Horten von Lebensmitteln etc., was man aus anderen Kontexten kennt etc., das bleibt alles aus. Meine Frage, woran liegt das jetzt? Ist das so eine Art Urvertrauen, die in den Staat gesetzt wird, dass der Staat das schon irgendwie richten wird? Oder wie hat man sich das zu erklären?
Tja, muss ich auch was überlegen. Also ich denke schon, das ist halt ein starkes Vertrauen, also dass es das tatsächlich gibt, also in die gegenwärtige Entwicklung. Und sehe das Problem eben tatsächlich, also wenn du sagst, dass es halt sehr ruhig bleibt, also würde ich sagen, also das gilt eben nicht für diesen Ruf nach dem Staat, der gegenwärtig auftritt. Also da sehe ich, also da denke ich, das ist die aktuelle Gefahr sozusagen. Und dieses Vertrauen auf dem Staat. Also daran, in dem Punkt ist es sozusagen nicht ruhig. Und da sehe ich dann demzufolge auch die entscheidende Gefahr. Ich denke, an dem Punkt stimmt das dann auch, was von den Wirtschaftsexperten eben auch gesagt wird. Also es ist eben schon durchaus auch gelungen ist, sozusagen aus den letzten Krisen, die eben so passiert ist, eben bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen. Also dass eben da gelungen ist, mit bestimmten Mitteln und Methoden die Krise zumindest nicht so nicht so stark zu machen, dass es diesen Run auf die Banken gibt. Also ich weiß, es ist von einem Fall, also in einer englischen Bank, irgendwann im September gab es tatsächlich diese Szene, dass da Leute massenhaft in Schlange standen vor der Bank und da ihre Konten abheben wollten.
Ja, möglicherweise gehört das ja genau zusammen. Mhm. Auf der einen Seite der Ruf nach dem starken Staat, ja, der auch überall von Seiten der Politik in Anführungszeichen bestätigt wird. Mhm. Dieser Ruf nach einem starken Staat kommt ja nicht nur aus der Bevölkerung, sondern der wird auch in den Talkshows und so weiter vertreten. Vielleicht gehört es genau dieser Ruf nach dem starken Staat oder verhält sich dieser Ruf nach dem starken Staat genau komplementär dazu, dass die Leute eben nicht zu den Banken gehen, um ihr Geld abzuheben, dass die nichts fordern, weil dadurch suggeriert wird, es passiert irgendwas. Also vielleicht gehört genau das, was du als Problem ansiehst, mit dem, worauf sich meine Frage bezog, zusammen.
Ja klar, die Angela Merkel hat ja auch gesagt, sozusagen die Konten sind auf jeden Fall sicher. Und es ist zwar von vielen Ökonomen, gab es einen ziemlichen Aufschrei, wie kann denn die sowas versprechen? Das ist doch totaler Wahnsinn, das kann überhaupt kein Mensch garantieren in so einer Situation. Aber da muss man schon sagen, es hat sozusagen im Prinzip auch funktioniert, ne? Und da sehe ich darin, auch insofern eine Gefahr, es ist der Staat eben tatsächlich unter Umständen hinkriegt, also mit dieser Forderung nach gesellschaftlicher Integration, die der Staat eben formuliert, also dass es halt tatsächlich gelingt, ne, dass diese Strategie auch aufgeht, aber eben um den Preis eines ganz starken Zugriffs auf die einzelnen Individuen. Und wenn da eben gesagt wird, also das Laissez-faire ist das Hauptprinzip und was der Steinbrück gesagt hat oder Hans Werner Sinn sagt, dass man doch bitte schon Marktwirtschaft nicht mit Anarchie verwechseln solle, also nicht mit einer Gesellschaft, in der alle machen können, was sie wollen, also dann ist das sozusagen der unmittelbare, also der Zugriff aufs Individuum, der sich da anbahnt. Oder wenn der Steinbrück sich da hinstellt und sagt, das Licht am Ende des Tunnels könnte der entgegenrasende Zug sein. Also das ist tatsächlich so eine Einschwörung auf die Krise erfolgt. Und also ja, jetzt kommt was ganz Schlimmes und da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich weiß auch nicht, was es zu bedeuten hat, wenn die Angela Merkel halt sagt, 2009 wird ein Jahr der schlechten Nachrichten. Also ich bin da ungeheuer hellhörig, wenn sowas kommt. Aber also ja, vielleicht wären sie nicht ganz so schlecht, wie ich sie erwarte. Aber ich würde schon sagen, da kommt einiges zu, sozusagen. Also an Zumutungen, die an die Individuen gerichtet werden. Also gerade eben mit im Zuge der, also mich betrifft es ja persönlich, ne, also der Verwaltung der Sozialschmarotzer und so, wie man mit denen dann umgehen wird. Also, da wird schon einiges kommen.
Im Zusammenhang mit der Krise würde mich auch interessieren, diese Überflüssigen. Also wir erinnern uns ja mit Schröder kam ja schon mal diese Hartz-IV-Geschichte, wo die Leute also sozusagen wirklich als überflüssig definiert wurden. Vorher waren sie lästig, aber da wurden sie eindeutig weggeschoben. Wie sieht das mit Emanzipation aus der Richtung? Oder sind die überflüssig und sind die so, wie du sagst, eher emanzipationsfeindlich letztendlich sogar? Oder Schwungmasse oder wie auch immer? Was denkst du, was Krise und diese Menschen? Ich meine, das ist ja nicht bloß in Deutschland, dass es so eine Gruppe von Menschen gibt, die nicht mehr gebraucht werden. Oder sind die eben immer noch klassisch das Reserveheer, was erpresst? Also diejenigen erpresst, die noch arbeiten.
Also ich denke, tatsächlich sind in ihrer großen Mehrzahl überflüssig. Also immer vom Systemstandpunkt aus gesehen. Ne? Ja. Also bestehen halt wenig Chancen, also diese strukturelle Arbeitslosigkeit, das in irgendeiner Weise halt einzuschränken. Ich meine, wenn du das sozusagen das Ganze im Weltmaßstab siehst, also sind die Überflüssigen sozusagen, die von der dieser Verwertungsmaschinerie ausgespuckt sind, also die sind ja sozusagen weltweit also in einem ganz starken Übergewicht. Also so ein kapitalistischer Wachstumsschub ist, glaube ich, nicht denkbar. Also dass sozusagen ganze gesamte afrikanische Kontinent irgendwie in Lohn und Brot gesetzt werden würde. Also sagen, es ist so gut wie ausgeschlossen.
Glaubst du, dass von denen Emanzipation ausgehen kann, die manche Leute ihren Kopf oder sind die so strukturiert, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, emanzipatorisch zu wirken, selbst wenn sie es wollten, was man ja vielleicht schon in Frage stellen kann?
Das ist eine gute Frage.
Weil es gab ja diese Diskussion um das Prekariat, was vor 4-5 Jahren geführt wurde, wo man sozusagen in der Gruppe der Überflüssigen auf einmal die neue Arbeiterklasse sah und hoffte, über die ein neues revolutionäres Subjekt zu kriegen.
Mhm. Also.
Oder sind die einfach bloß überflüssig? Und
ja, es können natürlich auch die, also rein prinzipiell können, denke ich, die Überflüssigen auch sagen, wir machen jetzt was anderes. Also wir formulieren jetzt gesellschaftliche Kritik. Und also es gibt keinen absoluten Zwang, dass die Leute in, sagen wir, in den palästinensischen Autonomiegebieten, als die sich Sprengstoffgürtel umschnallen und damit nach Tel Aviv laufen und sich dort in die Luft sprengen. Also man kann das tun, wenn man auf bestimmte Weise denkt, aber man kann eben auch sagen, dass man das nicht macht. Also da würde ich einfach so prinzipiell davon ausgehen, Menschen können auch etwas anderes tun als so etwas. Man kann auch was Vernünftiges tun. Man kann sich auch nicht in die Luft sprengen und man kann nicht Israel verantwortlich machen für das eigene Elend und man kann emanzipatorisch wirken. Also das ist die eine Sache. Es gibt keinen absoluten Zwang in diese Richtung, dass die per se anti-emanzipatorisch wirken. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es falsch zu sagen, dass diese Überflüssigen per se, weil sie eben überflüssig sind, eine revolutionäre Kraft entfalten könnten. Also darauf kann man überhaupt nicht hoffen. Also, naja, man kann den Punkt nicht formulieren. Also man weiß nicht, oder ich glaube, dazu gibt es keine, oder ich würde sogar sagen, dass es theoretisch nicht funktioniert. Also an welchem Punkt Leute tatsächlich sagen, nein, wir wenden uns ab, sowohl davon, dieses kapitalistische System weiter zu betreiben, als auch wir schlagen nicht in diesen Massenwahn um, sondern wir treten als autonome Individuen auf und machen jetzt was Vernünftiges, nämlich eine freie Vergesellschaftung. Also ich denke, das ist eine Angelegenheit, die nur über einen Bruch mit der gängigen Entwicklungslogik denkbar ist. Aber da kann man nicht sagen, so unter den und den Bedingungen wird das passieren. Also das geht nicht. Also weil es eben in der Geschichte meines Erachtens bisher auch noch nie passiert ist.
Also Krise ohne so ein Subjekt. Also wir sind in einer Krise, Gesellschaft in einer Krise. Wir haben aber kein Objekt, was die Krise vielleicht verändern könnte in eine Richtung, wo wir alle, so unterschiedlich wie wir denken, aber alle hoffen wir auf eine Emanzipation, die irgendwann kommen könnte.
Mhm.
Also fehlt uns eigentlich allen das Subjekt der Emanzipation.
Das fehlt, ja. Naja, aber wobei ich da nicht, also ich würde nicht sagen, dass es per se ein in der gesellschaftlichen Entwicklung angelegtes Subjekt gibt. Also nicht die, die noch in Lohn und Brot stehen und deswegen, wegen denen dann deswegen alle Räder stillstehen, wenn sie die Arbeit niederlegen, als auch nicht die per se Überflüssigen. Also ich würde da tatsächlich also ans Individuum appellieren. Also schau in den Spiegel und du siehst ein revolutionäres Subjekt. Oder du siehst halt keins. Genau.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar hast du ja vorhin in dem ersten Teil erklärt, wie sich die gesellschaftlichen Verhältnisse als naturwüchsig, also als quasi als zweite Natur darstellen. Und hast diese Darstellung und alles, was darauf aufbaut, mit dem Begriff der Alltagsreligion umschrieben. Jetzt meine Frage, warum Alltagsreligion, warum nicht Ideologie mehr im klassischen Sinn? Oder war das eher, oder hat das keinen genaueren Grund?
Es wird von daher absetzen voneinander. Also der Begriff der Ideologie beinhaltet ja beinhaltet ja einen, ich sag mal, einen, also doch einen emanzipatorischen Kern. Also der Marx'sche Begriff der Ideologie, also wenn beispielsweise in seiner Religionskritik, also der sehr frühen hegelischen Rechtsphilosophie, Einleitung und so, da geht es ja darum, dass die Religion schon etwas enthält, woran man emanzipatorisch anknüpfen kann. Also sozusagen, ja, die Religion ist einerseits Opium des Volkes, in dem Sinn, dass die sich damit halt verschleiern und halt ihr Leben da dahin fristen, aber perspektivisch, so in dem Glauben an eine bessere Welt, dass da halt ein emanzipatorisches Potenzial drin ist. Oder ich denke, das kann man auch bei anderen Ideologien so formulieren, na, sagen wir beim Liberalismus zum Beispiel. Also das ist ja auch so, der Grundgedanke des Liberalismus ist ja sozusagen die Freiheit des Individuums. Und die wird aber vom Liberalismus eben nur behauptet, aber eben nicht tatsächlich eingelöst. Da kann man sozusagen bei einer Ideologie sagen, es enthält Wahrheit auch in einem emanzipatorischen Sinn, dass es tatsächlich wünschenswert ist, dass es die Freiheit des Individuums tatsächlich auch mal geben könnte. Und ja, von daher habe ich den Begriff der Alltagsreligion, also insofern verwende ich den insofern, um halt deutlich zu machen, dass dieser Massenwahn, der sich in der wahren Gesellschaft konstituiert, also namentlich halt der Antisemitismus und Sexismus und Rassismus auch, also die enthalten nicht so einen emanzipatorischen Kern. Also die sind insofern nur wahr, als sie Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse sind und sich durchaus diesen Verhältnissen erklären lassen, Rückschlüsse erlauben auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, aber in denen liegt jetzt kein Kern verborgen, den man irgendwie verwirklichen könnte. Und ja, von daher würde ich das absetzen, also in dem einen Punkt, diesen Punkt voneinander absetzen. Und ich denke auch, also Ideologien sind eigentlich sagen komplexer noch, ne? Also Ideologien, ideologische Reflexionen, sind schon dergestalt gestrickt, dass es da eben schon tatsächlich eine theoretische Durcharbeitung geben muss. Also, dass der gesellschaftliche Zusammenhang eben auf eine bestimmte Weise gedacht wird, aber eben notwendig falsch. Während die Alltags-, also das, was ich mit Alltagsreligion umreiße, also das ergibt sich dann sozusagen reflexhafter aus den gesellschaftlichen Verhältnissen.
Also ich habe einfach aus dem Grund gefragt, weil ich den Begriff der Alltagsreligion selbst nicht so, so geeignet finde, also Clausen verwendet.
Ja,
Clausen,
ja, ja.
Unter anderem, weil der Begriff der Alltagsreligion enthält ja den Begriff der Religion schon, von dem du ja gerade durchaus richtig gesagt hast, dass der ein überschießendes Moment hat, dass der ein Moment von Wahrheit, das sich nun beispielsweise auch in der Theologie beispielsweise festmacht, hat, während Ideologie tatsächlich was anderes ist, aber letztendlich darum auch aufgrund dieser Unterscheidung oder aufgrund des Einkassierens dieses emanzipatorischen, überschießenden Momentes von Ideologie an der kritischen Theorie beispielsweise, von dem Umschlagen von Ideologie in Wahn gesprochen wird. Darum fand ich beispielsweise diesen Begriff vom Massenwahn, den du in der Überschrift verwandt hast, durchaus besser als...
Der Begriff selbst stammt auch von Marx jetzt. Also er spricht im Band 3 von der Religion des, Religion des Alltagslebens. So ist die Formulierung im Band 3. Und damit meint er genau, also dass sich diese, also ja, ich im Vortrag hatte ich es kurz skizziert, also dass es als natürlich gilt, dass ein Boden ein Einkommen abwirft, also bei Marx nennt das die Grundrente, ne? Oder dass Arbeit und Lohn natürlicherweise miteinander verquickt sind, also dass jede Arbeit eben einen Lohn erzeugt und dass jedes Kapital, also aus jedem Kapital, was jemand hat, ein Zins als Einkommen erwächst und dass das sozusagen als für etwas ganz, also unabhängig von der theoretischen Durcharbeitung, sozusagen für alle Menschen als was ganz Selbstverständliches gilt. So, also das sozusagen eine Art zu denken, welches von den kapitalistischen Verhältnissen quasi einfach so naturwüchsig erzeugt wird. So, also so ist der Begriff der Religion des Alltagslebens bei Marx gemeint. Also er versucht dann sozusagen den dieses Phänomen des gesellschaftlichen Fetischismus, was er schon am Anfang des ersten Bandes formuliert, sozusagen am Ende seiner gesamten Analyse, oder zumindest an dem Punkt, zu dem er eben gekommen ist, sozusagen nochmal sozusagen vom Hintergrund dieses Auseinanderfallens von fiktivem versus realem Kapital, also sozusagen eben nochmal auf gesellschaftlicher Oberflächenebene zu formulieren. Also sozusagen der Fetisch ist ja sozusagen was Verborgenes und sozusagen die Religion des Alltagslebens dann das, was tatsächlich sozusagen in den Köpfen der einzelnen Leute sich dann auch ereignet. Also von daher fand ich den Begriff interessant, weil der eben so bei Marx eben in der ganz starken Verbindung mit dem Fetischismus gedacht wird.
Weitere Fragen? Gut, wenn dann niemandem weiter eine Frage einfällt, ich bis drei gezählt habe, dann ist die Veranstaltung beendet. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Martin, für den Vortrag und auch für die Antworten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr gekommen seid, und ich bedanke mich auch nochmal bei Radio Korax, dass uns seine Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Okay, vielen Dank.